Also, wie wird aus einem blutroten Bild eines Sturmgewehrs eigentlich ein Manifest für absolute, naja, zen-buddhistische Gewaltlosigkeit?
Das ist wirklich, das ist eine der verrücktesten Fragen, die wir hier jemals hatten.
Absolut. Heute machen wir nämlich einen richtig tiefen Tauchgang in ein Dokument, das auf den ersten Blick wirkt wie ein unmöglicher intellektueller Unfall.
Ja, das kann man so sagen. Es geht um einen Text von Keegan Forex mit dem Titel Ecclesia.
Genau. Und dieser Torix wirft da einfach griechische Mythologie, die Pflichtethik von Immanuel Kant, die Kunsttheorie von Joseph Beuys und fernöstliche Philosophie in einen einzigen gewaltigen Schmelztiegel.
Es ist im Grunde der Entwurf einer völlig neuen Gesellschaftsordnung.
Und genau deshalb müssen wir direkt am Anfang, bevor wir richtig loslegen, eine ganz klare Linie ziehen. Der Text verwendet nämlich hochgradig politisch aufgeladene Begriffe. Richtig, da fallen Worte wie bundesrepublikanische Oligarchie oder auch sozialfaschistische Methode.
Exakt. Und deshalb an dich, der uns gerade zuhört. Wir sind hier heute als völlig neutrale Entdecker unterwegs. Wir machen uns diese Weltsicht überhaupt nicht zu eigen.
Ganz wichtig, ja. Wir ergreifen keine Partei, weder links noch rechts.
Genau, wir kartografieren das nur objektiv. Das Ziel ist einfach, dir zu zeigen, wie die philosophischen Zahnräder dieses extrem komplexen Manifests ineinandergreifen.
Und dieser Text verlangt dem Leser echt einiges ab. Er verknüpft Konzepte, die normalerweise, naja, strikt getrennt sind.
Bevor Torix aber überhaupt mit seiner eigentlichen Staatstheorie beginnt, konfrontiert er uns direkt mit einem massiven visuellen Widerspruch, oder?
Ja, total. Wir sehen da dieses knallrote Feld und darüber liegt ein schwarzes, rautenförmiges Netz.
Und hinter diesem Netz, fast wie eingesperrt, erkennt man die dunkle Silhouette eines Sturmgewehrs und einen Stern.
Das hat für mich unmittelbar die Wucht von so einem radikalen Punkrock-Plakat.
Stimmt, aber direkt darunter platziert er dann ein Haiku.
Ah, aus dem Jahr 2018, richtig?
Genau. Das lautet, ich zitiere das mal kurz: Kunst ist Widerstand, ihr menschlichen Wesen. Wo? In der Sinnlichkeit.
Das wirkt echt so, als hätte ein Ästhetikprofessor ein Punk-Album-Cover entworfen.
Das ist ein super Vergleich, ja.
Aber wenn dieser Widerstand jetzt nicht mit echten Patronen auf der Straße geführt wird, was dieses Gedicht ja eigentlich nahelegt, was macht dann das Sturmgewehr dort?
Also, das Netz und die Waffe symbolisieren hier die klassische Konfrontation. Also physische Barrieren, echten Krieg, harte Ideologie.
Okay.
Aber das Haiku entzieht diesem Bild sofort die materielle Realität. Torix verlagert das Schlachtfeld komplett in den menschlichen Geist.
Verstehe. Es gibt also einen unerbittlichen Konflikt mit dem Status quo, aber die Munition ist quasi eine ganz andere.
Genau. Die Waffe in diesem Kampf ist die ästhetische und kulturelle Autonomie.
Das bedeutet also, unsere Wahrnehmung selbst ist die Waffe. Wenn ich die Welt anders wahrnehme, greife ich das System an.
In Torix Logik ja, definitiv. Die Sinnlichkeit ist hier nicht einfach nur das Genießen von schönen Dingen.
Sondern.
In der Philosophie ist Sinnlichkeit die Art und Weise, wie wir unsere Realität über die Sinne überhaupt strukturieren.
Ah, okay.
Wenn also eine Gesellschaft vorgibt, wie wir zu fühlen, zu werten und zu arbeiten haben, dann ist die bewusste Umgestaltung dieser Wahrnehmung ein echter Akt der Rebellion.
Wow. Wenn der Widerstand aber nicht mit physischen Waffen gekämpft wird, braucht man doch eine völlig andere Art von, naja, Infrastruktur. Und da führt er ja diesen Titelbegriff ein.
Richtig, die Ecclesia.
Genau. Historisch kennen wir das ja als die Volksversammlung im antiken Athen. Aber er definiert das völlig neu, als einen kunstreligiösen Fachbegriff.
Ja, und zwar baut er das auf drei Säulen auf, die sehr systematisch sind.
Lass uns das mal aufschlüsseln. Die erste Säule ist das, ich glaube, er nennt es, innere Zusammenwirken aller Erkenntnisfunktionen im Individuum.
Exakt. Das ist das Ich in seinen Umstülpungen, wie er schreibt. Und die zweite Säule ist dann schon eine Ebene höher. Das ist eine lokale Polis aus ästhetischen Autonomien.
Und die basiert auf sogenannten Wahlverwandtschaften. Darauf müssen wir gleich unbedingt noch eingehen.
Machen wir. Und die dritte Säule ist dann schließlich ein überregionaler Städtebund für bestimmte Aufgaben.
Für mich klingt das exakt wie ein Fraktal.
Wie meinst du das?
Naja, ein Muster, das mikroskopisch klein im Kopf eines einzelnen Menschen beginnt, sich dann auf die lokale Gemeinschaft ausweitet und schließlich zu einem globalen Netzwerk hochskaliert.
Die fraktale Geometrie beschreibt das strukturell wirklich sehr gut. Aber sie erklärt uns noch nicht den sozialen Klebstoff, der das alles zusammenhält.
Und da kommen die Wahlverwandtschaften ins Spiel.
Genau. Diesen Begriff übernimmt Torex direkt von Goethe.
Bei Goethe ist das doch ursprünglich so ein chemischer Begriff, oder? Dass Elemente einander von Natur aus anziehen oder abstoßen.
Richtig. Und Torex überträgt genau dieses Prinzip auf die Gesellschaft.
Diese Ekklesia funktioniert eben nicht durch aufgezwungene Gesetze oder irgendwelche Verträge,
sondern durch eine organische Anziehung zwischen Individuen, deren innere Erkenntnisfunktionen einfach im Einklang sind.
Okay. Aber hier stoße ich echt an eine Grenze. Der Text behauptet ja, dass diese Ekklesia kulturelle Autonomie, aber eben auch knallharte wirtschaftliche Autarkie und rechtliche Souveränität garantiert.
Ja. Das ist ein massiver Anspruch.
Wie kann denn bitte eine Gesellschaft, die nur durch natürliche Anziehung und ästhetische Erkenntnis zusammengehalten wird, komplexe wirtschaftliche Lieferketten aufbauen?
Das ist die große Frage.
Das klingt für mich extrem nach so einer Träumerkommune, die bei der ersten echten Krise an der Realität zerbrechen müsste.
Torex löst dieses Problem, indem er die wirtschaftliche und rechtliche Ebene völlig der Ästhetik unterordnet. Er nennt diese Ekklesia ironisch eine rote Maschine.
Eine rote Maschine, okay.
Ja, und diese Maschine funktioniert nach einem, und das ist wichtig, dionysisch-theatralischen Stil.
Dionysos, das ist der griechische Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase. Quasi das Gegenteil von Apollon, der vor Ordnung und Vernunft steht.
Ganz genau, und das ist der entscheidende Mechanismus hier. Die Wirtschaft in dieser Ekklesia wird nicht durch apollinische Vernunft oder bürokratische Gesetze angetrieben.
Also keine Excel-Tabellen und Profitmaximierung?
Nein, überhaupt nicht. Sie wird von dionysischer Leidenschaft und einer gemeinsamen Schicksalserzählung getragen. Er vergleicht die Mitglieder mit den Argonauten.
Die Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Vlies?
Richtig. Wenn eine Gruppe von Menschen wie die Argonauten ein absolut verbindendes, fast mythisches Ziel hat, dann braucht sie keine externen Gesetze, um zu kooperieren.
Wow, okay. Die wirtschaftliche Autarkie ist also quasi ein automatisches Nebenprodukt ihrer massiven inneren Geschlossenheit.
Exakt. Es ist diese gemeinsame dionysische Energie, die alles antreibt.
Eine Wirtschaft, die durch Mythen und Ekstase am Laufen gehalten wird, das ist schon heftig. Aber wenn diese Ekklesia das Transportmittel ist, wohin reisen die dann eigentlich?
Jetzt wird es richtig wild.
Ja, denn hier vollzieht der Text einen Schwenk, der fast schon schwindelerregend ist. Wir verlassen die Erdgebundenheit komplett, oder?
Wir gehen weit hinaus, ja? Torex bezeichnet die Ekklesia als eine kunstrevolutionäre Avantgarde der transzendentalen Gaia.
Und ihr Ziel ist es? An den Gestaden des Planeten Ithaka anzulegen.
Und dieser Planet soll in den Plejaden liegen.
Genau. Und dort wartet dann Neu-Weimar, ein Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich muss hier an dich, lieber Zuhörer, mal kurz einen Realitätscheck machen. Sprechen wir ja von einem Science-Fiction-Kult, der buchstäblich ein Raumschiff bauen will?
Man könnte es fast meinen.
Oder ist das eine gigantische Metapher?
Es ist definitiv eine radikale Metapher für einen ultimativen geistigen Zustand. Er nennt es selbst die Mythologie von Sonne und Erde.
Okay, puh. Lass uns mal die Referenzen entschlüsseln. Ithaka ist ja in der Odyssee das ultimative Ziel, die Heimat.
Richtig, das Ende einer endlosen Irrfahrt. Und Neu-Weimar bezieht sich unweigerlich auf die Weimarer Klassik, also die Epoche von Goethe und Schiller.
Weimar steht hier also als Chiffre für den absoluten Höhepunkt menschlicher Kultur und ästhetischer Vollendung.
Genau, es ist eine geistige Heimkehr in die perfekte Kultur.
Aber dann, und das hat mich beim Lesen echt umgehauen, tauchen plötzlich Götter auf diesem Planeten auf.
Ja, Ares und Eria.
Genau. Die sollen für die Verteilungsgerechtigkeit der produzierten Güter sorgen, um die gute Ordnung im Inneren der, Zitat, sozialen Plastik zu vollenden.
Mhm.
Aber Ares ist doch der griechische Kriegsgott. Warum macht ausgerechnet der Gott des Krieges in einer ästhetischen Utopie die Buchhaltung und verteilt die Güter?
Das ist einer der brillantesten Schachzüge im Text, finde ich. Das bringt uns nämlich zu Joseph Beuys.
Wegen der sozialen Plastik?
Genau. Beuys hatte ja diese Idee, dass die Gesellschaft selbst ein gigantisches Kunstwerk ist und jeder Mensch ein Künstler, der dieses Werk formt.
Mhm.
Wenn die Gesellschaft also ein Kunstwerk ist, dann ist Ungerechtigkeit oder Armut kein bloßes wirtschaftliches Problem mehr,
sondern ein ästhetischer Makel.
Richtig. Das Kunstwerk ist dann schlichtweg kaputt. Und hier kommt Ares ins Spiel. Der Gott des Konflikts und der roheren Kraft wird quasi domestiziert.
Okay, das heißt, seine aggressive Durchschlagskraft wird genutzt, um die Güter radikal gerecht zu verteilen.
Exakt. Damit das Kunstwerk die soziale Plastik intakt bleibt. Es ist die Überwindung des Krieges durch seine Einbindung in die Ästhetik.
Das klingt alles nach einem perfekten Zustand der Harmonie. Aber der Weg dorthin, auf dieses Ithaka, ist ja kein ruhiger Spaziergang.
Überhaupt nicht, nein.
Tyrix verschweigt ja diesen Schmerz nicht. Er ruft im Text explizit einen sehr drastischen Konfliktzustand aus.
Ja, er definiert das ganz klar als einen Ausnahmezustand.
Und zwar den Ausnahmezustand des Volksbefreiungskrieges, in dem grenzenlose Freiheit in eine, wie nennt er es, furchtbar schöne Praxis umschlägt.
Mhm, die furchtbar schöne Praxis, ein ganz zentraler Begriff.
Schwesterlichkeit, aber die Rhetorik hier ist extrem martialisch, fast schon feindselig.
Da müssen wir aufpassen, wie wir das interpretieren.
Also nochmal zur Erinnerung für dich, der zuhört. Wir bewerten das nicht politisch, aber wie lässt sich diese aggressive Sprache mit dem Endziel eines ästhetischen Friedens überhaupt vereinen?
Um diese Spannung aufzulösen, müssen wir in die philosophische Ästhetik des 18. Jahrhunderts blicken. Zu Leuten wie Kant oder Edmund Burke.
Okay.
Es geht um deren Konzept des Erhabenen. Das ist das, was Torix die furchtbar schöne Praxis nennt.
Das Erhabene.
Ja, das Erhabene ist etwas, das so gewaltig und unkontrollierbar ist, dass es uns regelrecht Schrecken einjagt. Aber gleichzeitig löst es eine tiefe, fast spirituelle Faszination aus.
Wie ein Vulkanausbruch oder ein riesiger tosender Ozean. Es ist furchtbar, aber wunderschön.
Vollkommen richtig. Die Zerstörung des Alten ist in dieser Logik selbst ein ästhetischer Akt.
Ah, okay. Der Volksbefreiungskrieg ist also gar kein Aufruf zu physischer Gewalt.
Nein. Es ist ein unerbittlicher Kampf um die Deutungshoheit der Realität. Torix will in die Sphäre der Kontingenz eintreten.
Kontingenz, das bedeutet in der Philosophie doch, dass alles, was ist, auch völlig anders sein könnte, oder?
Ganz genau. Die sogenannte Oligarchie behauptet ja, es gibt keine Alternative zum aktuellen System.
Und Torix Ausnahmezustand zerschlägt diese Illusion dann radikal.
Er sagt quasi, wir haben die absolute Freiheit, alles neu zu erfinden. Das ist gewaltsam gegenüber den alten Denkmustern, aber gleichzeitig, wie er betont, einfühlsam.
Weil er den Weg in den sogenannten Enso-Kreis öffnet.
Richtig, der Enso-Kreis.
Das ist ja dieses kreisförmige Symbol aus dem Zen-Buddhismus, das man oft mit einem einzigen Pinselstrich zeichnet. Es steht für Erleuchtung, Stärke, das Universum.
Und das bringt uns direkt zum großen Finale dieser Epoche.
Genau, denn dieser radikale Ausnahmezustand endet ja nicht in permanentem Chaos, er mündet in ein philosophisches Friedensangebot, das interessanterweise von einer weiblichen Kraft überbracht wird.
Das Erscheinen der Göttin Aphrodite, das schließt dieses gesamte Erkenntnisprojekt ab.
Sie ist die Göttin der Liebe und der Schönheit, aber hier tritt sie in einer ganz spezifischen Funktion auf.
Sie bringt Anmut und Gnade jenseits aller moralischen Vorverurteilungen. Und sie fordert die Ekklesia auf, das Gegebene im Logos zu verarbeiten.
Nicht bloß im Verstand, schreibt er. Lass mich das mal für unseren Alltag übersetzen.
Ja, mach mal.
Der Verstand ist in unserer informationsüberfluteten Welt wie so ein extrem strenger Türsteher. Wir werten permanent. Ist das gut? Ist das schlecht? Passt das in mein Weltbild?
Der Verstand fragmentiert die Welt.
Genau. Aphrodite hingegen verlangt das Verarbeiten im Logos. Der Logos ist in der antiken Philosophie ja die Weltvernunft, also der tiefere Strom, der alles verbindet.
Es ist eine tiefere, wertfreie Akzeptanz. Und das greift sogar noch weiter, wenn wir betrachten, wie Teux das jetzt mit Immanuel Kant verwebt.
Oh ja, das ist verrückt.
Er verlangt, dass wir dieser Gnade der Aphrodite mit Kants kategorischem Imperativ begegnen. Völlig befreit von rechten, linken oder religiösen Methoden.
Das ist eine echt wilde Synthese. Kants kategorischer Imperativ ist ja eigentlich: Handel nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Das ist eine eiskalte, extrem strenge Pflichtethik.
Aber wenn man diese kalte Pflicht mit der Gnade der Aphrodite mischt, was entsteht dann?
Das frage ich mich auch.
Dann entsteht genau das, was Torix das zen-buddhistische Resultat nennt.
Okay, halte dich fest. Jetzt kommt der dichteste Satz des ganzen Dokuments.
Lass hören.
Er nennt es die Achtung eidetische Eigengesetzlichkeit aller hyletisch gespiegelten Gesetze des lebendigen Ganzen.
Er
Das ist ein echter philosophischer Endgegner.
Wie brechen wir das bitte herunter?
Also eidetisch kommt von eidos, der platonischen Idee der geistigen Form, und hyletisch bezieht sich auf die Hyle, also die materielle, sinnliche Welt.
Okay, Form und Materie.
Was Teutorix hier beschreibt, ist die ultimative Aufhebung der Trennung zwischen Geist und Materie.
Das Gesetz, nach dem du handelst, wird dir also nicht mehr von einem Staat diktiert.
Richtig, nicht von einem Parlament und nicht von moralischen Dogmen. Die geistige Struktur in dir spiegelt exakt die materielle Ordnung des Universums.
Wow. Das heißt, du tust das Richtige nicht, weil ein Gesetz es befiehlt, sondern weil dein inneres Sein perfekt mit dem Rhythmus der Welt synchronisiert ist.
Das ist der zen-buddhistische Zustand der Erleuchtung, aber eben übertragen auf eine komplette Gesellschaftsordnung, ein holistisches Gewahrsein.
Ein faszinierender Trip, ehrlich. Wir sind von der aggressiven Silhouette eines Sturmgewehrs gestartet, das durch die Macht der Kunst entwaffnet wird.
Mhm.
Wir haben die Fraktalstruktur der Ekklesia durchleuchtet. Wir sind gedanklich zu den Plejaden nach Neuweimar gereist, wo Ares die Wirtschaft orchestriert.
Und wir haben den Sturm des Volksbefreiungskrieges durchquert.
Um schließlich in dieser zehn buddhistischen Synthese aus Kants Pflicht und Aphrodites Gnade zu landen.
Ein unglaublicher Bogen.
An dieser Stelle spiele ich den Ball mal an dich, der uns gerade zuhört. Nimm dieser Philosophie für einen Moment ernst und richte den Blick nach innen.
Genau.
Wie sieht deine eigene innere Ekklesia aus? Arbeiten deine Erkenntnisfunktionen im Einklang? Bist du innerlich eine zerrissene Republik im ständigen Bewertungsstress? Oder bist du eine harmonische Polis, die im Logos ruht?
Der Text zwingt uns wirklich dazu, die Gesellschaftsveränderung zuerst radikal im eigenen Bewusstsein zu vollziehen.
Absolut. Aber, und das ist mir wichtig, ich lasse dich heute nicht ohne eine letzte massive Irritation aus diesem Manifest gehen.
Ah, das Metadatenrätsel.
Genau. Ein Detail, das wir absichtlich bis ganz zum Schluss zurückgehalten haben. Wir haben ja gelernt, dass diese Ekklesia eine transzendentale Avantgarde ist.
Auf dem Weg nach Neuweimar.
Und Torix schreibt explizit, dass dieser Ort jenseits von Raum und Zeit existiert.
Mhm.
Doch wenn man sich das Dokument ansieht, stößt man auf eine völlig absurde Pedanterie. Der Text hält geradezu bürokratisch seine eigene irdische Versionshistorie fest.
Ja, das ist wirklich merkwürdig.
Ursprünglich erstellt im Januar 2013. Aktualisiert im August 2021. Und es trägt ein exaktes Update von genau heute, dem 27. Mai 2026.
Das ist ein gewaltiger logischer Bruch, oder?
Und genau das ist der Gedanke, den du heute mitnehmen sollst. Warum klammert sich ein Autor, der das Ende von Raum, Zeit und alten Systemen verkündet, derart extrem an banale irdische Kalenderdaten?
Ist das ein Fehler?
Oder ist es der ultimative Ausdruck seiner viel zitierten romantischen Ironie? Drückt er hier bewusst den banalsten Stempel der linearen Zeit, also ein schlichtes PDF-Update-Dato, auf ein völlig zeitloses kosmisches Dokument?
Um uns vielleicht zu zeigen, dass die Ewigkeit immer genau jetzt stattfinden muss?
Genau. Ein paradoxer Anker in der deutschen Bürokratie, während der Geist längst in den Plejaden schwebt. Denkt da mal in Ruhe drüber nach. Bis zum nächsten Tauchgang.